SWR 2 Zeitgenossen.
Heute mit einer Frau, die zu den ca. 300.000 Menschen gehört, die aus dem Schwabenländle nach Berlin gezogen sind. Nämlich mit der Autorin, Podcasterin und Moderatorin Ilona Hartmann. Hallo und herzlich willkommen, Frau Hartmann.
Hallo, es freut mich sehr. Grüße ins Ländle.
Freut uns auch. Sie sagen gerade, der Jingle vorweg, es wäre zwei Zeitgenossen, der ist so funky. Was gefällt Ihnen daran?
Der hat irgendwie so einen geilen, angejazzten Beat, das mag ich irgendwie.
300.000 Schwäbinnen und Schwaben in Berlin, diese Zahl hat mich ganz schön überrascht. Ich fand das echt total viel. Ist Ihnen das bewusst, dass Sie so im Rudel unterwegs sind?
Naja, man muss auch sagen, es leben, ich glaube, so an die 4 Millionen Menschen in Berlin, das verteilt sich ganz gut. Also ich kenne jetzt gar nicht so viele andere Schwaben, muss ich sagen. Ich glaube, im Prenzlauer Berg, da schart es sich ein bisschen, aber in den anderen Teilen dann eher nicht so.
Von der Alb in die Großstadt, die Berliner, die stehen ja eigentlich nicht so auf Kehrwoche und Spätzle, das hat man ja schon ein paar Mal mitbekommen. Wie haben Sie den Kultursprung dann zur Currywurst geschafft?
Also ich muss sagen, ich hatte ja einen sanfteren Einstieg. Ich war ja direkt nach dem Abitur 5 Jahre in Leipzig zum Studieren. Da konnte ich mich schon mal ein bisschen ausruhen vom Schwabentum, mich ein bisschen in Mitteldeutschland akklimatisieren, und der Sprung nach Berlin war dann gar nicht mehr so ein großer. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich in Berlin zum einen wohl und zum anderen auch überfordert gefühlt. Es ist natürlich eine riesige Stadt mit einem völlig anderen Tempo, aber gleichzeitig, weil es so groß ist, hatte ich irgendwie dann doch immer genug unbeobachtete Zeit, um mich zurechtzufinden. Insofern, ich glaube, so nach einem Jahr war ich dann doch ziemlich drin. Muss allerdings sagen, ich habe, glaube ich, in Berlin noch nie eine Currywurst gegessen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Na, lassen Sie das die Berliner nicht hören.
Berger, ja.
Aber man hört Ihnen ja auch die Schwäbin absolut nicht an, würde ich jetzt mal so sagen. Werden Sie eigentlich trotzdem gelegentlich mit den berüchtigten Schwabenwitzen konfrontiert?
Glücklicherweise nicht. Und ich glaube, das liegt wirklich einfach an meinem vehement abtrainierten Dialekt. Also sobald jetzt meine Mutter anruft, kommt er natürlich sofort wieder. Das ist alles noch da. Aber wenn es Schwabenwitze gibt, dann mache ich die selber.
Zum Beispiel, haben Sie zufällig einen dabei?
Kennen Sie den schwäbischen Heiratsantrag?
Nee.
Den würde ich Ihnen jetzt gerne einfach mal an der Stelle unbekannterweise machen.
Sehr gern.
Der lautet so. Man muss sich vorstellen, ich mache dazu eine raumgreifende Armbewegung nach links und sage, also, das Johanne ist mein Hof. Und dann deute ich nach links und sage, und das sind meine Viecher. Überlegst du halt.
Hängt von den Viechern ab.
Würde ich sagen. Aber das, also da ich den zum ersten Mal gelesen habe, musste ich so lachen, weil ich finde, da steckt so viel schwäbische Essenz drin.
Das stimmt. Ich musste erst gerade so ein bisschen nachdenken, und zwar deswegen, weil ich bin leider, muss ich jetzt zugeben, keine Schwäbin. Und ich habe den Anfang nicht so richtig verstanden, aber dann dachte ich doch, es ist der Hof.
Genau, der Hof und die Viecher und einfach dieses unterschwellig, überlegst du halt, gell?
Ja, genau, so. Pech gehabt, so nach dem Motto. Genau. Ne? Für alle, die Sie noch nicht so kennen, vielleicht noch ein paar kurze Eckdaten. Ilona Hartmann, Sie sind 1990 in Backnang, das ist in der Nähe von Stuttgart, geboren und haben dann gleich nach dem Abitur die Kurve gekratzt nach Leipzig, wie Sie eben schon erzählt haben, haben dort Kulturwissenschaften studiert, sind dann zurück nach Berlin, haben als Werbetexterin gearbeitet, auch als Autorin für die Heute-Show. Und haben dann auf Twitter und Instagram Karriere gemacht. Also, und dann vor 2 Jahren dann ihr erster Roman Land in Sicht. Sehr erfolgreich, muss man sagen, quasi von Null auf Bestseller. Sie moderieren bei Radio Fritz für den RBB auch eine kleine Radioshow mit dem Social-Media-Comedian El Hotzo. Und sie schreiben regelmäßig Kolumnen für das Wochenmagazin Die Zeit, haben auch auf Zeit Online einen Podcast, in dem es um die berühmte Wochenendgestaltung geht. Das bringt mich natürlich zu der Frage, wir sind ja hier auch am Samstag in SWR 2 mit den SWR 2 Zeitgenossen. Was machen Sie am Wochenende, Frau Hartmann?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich finde es immer hochamüsant, wenn wir GästInnen im Studio haben und die so von ihren Wochenenden erzählen und ich eigentlich bei fast jeder Person irgendwas finde, wo ich mir denke, ach stimmt, das mache ich auch immer. Also da gibt es eine große Wochenmarktgängerfraktion, zu denen gehöre ich auch. Ich liebe Flohmärkte und bin da entweder samstags oder sonntags überall in Berlin unterwegs und schaue nach irgendeinem alten Kram, der zu mir spricht. Und das passiert öfter als nicht, muss ich zugeben.
öfter als einem lieb ist, ne? Dann wird die Wohnung ziemlich voll. Ich kenne das nämlich auch, ja.
Ja, und gerade bei so alten Sachen denkt man sich, oh Mann, wenn ich den jetzt nicht mitnehme, diesen Eulenstuhl, dann ist der halt weg. Ne? Den gibt es ja jetzt nicht nochmal. Und ansonsten versuche ich einfach, ich bin ja Freiberuflerin, viel Zeit mit meinen FreundInnen zu verbringen, die ein bisschen einen geregelteren Wochenrhythmus haben und deswegen nur am Wochenende Zeit haben, um in Berliner Bars abzuhängen oder ins Kino zu gehen oder weiteres.
Und da holen Sie sich auch den nötigen Input so für Ihre Kreativarbeit?
Das weiß ich gar nicht so genau. Das passiert immer so nebenher und so schwer für mich detektierbar, dass ich das manchmal gar nicht so genau weiß, woher jetzt was kam. Also ich glaube, viel unterwegs sein, viel in der Stadt sein, auf der Gas sein sozusagen, wie man in Schwaben sagt. Das hilft auf jeden Fall und die Verarbeitung dessen passiert dann im Rückzug. Deswegen ist, glaube ich, auch das Wochenende als eine Zeit der, ja, des Draußenseins, des Inputbekommens durchaus wichtig, auf irgendeine Art.
Was machen Sie am Wochenende? Das ist eben dieses, ja, auch sehr erfolgreiche Podcast-Format zusammen mit Christoph Arment befragen Sie. Sie haben schon angedeutet, prominente Gästinnen auf sehr unterhaltsame Art und auch eben darüber, was Sie gerade so machen. Und Ihr Part, Frau Hartmann, besteht ja eigentlich so gerade auch am Anfang darin, dass Sie die Schriftstellerin, die etwas andere Schriftstellerin nehmen, die dann aus schwarzer, von innen beleuchteter Lederkladde einen fiktiven Wochenendentwurf beisteuert. Also, und dann wird abgeglichen, was stimmt denn nun eigentlich? Da haben Sie dann schon eigentlich von Anfang an so eine bestimmte Rolle. Dürfen Sie auch ernst sein, richtig ernst sein?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser Einstieg, der hat sich irgendwie einfach so ein bisschen ergeben und das sind so liebevolle Unterstellungen, die ich vornehme. Und meistens geht es gut, aber zwischendurch im Laufe des Gesprächs gibt es immer wieder ganz viele Momente, wo ich die Möglichkeit habe, eine ernsthafte Frage zu stellen und über die man auch mal, dadurch, dass das Format jetzt eine Stunde lang ist, auch mal länger sprechen kann. Also ich fühle mich da gar nicht verhaftet auf eine gewisse Rolle, aber das Lustige liegt mir natürlich irgendwie aufgrund meines Werdegangs intuitiv ein bisschen näher, wenn man so will.
Genau, Ilona Hartmann wird so ein bisschen immer in die Comedy-Ecke gesetzt. Hängt natürlich auch mit dem ja sehr typischen Hartmann-Witz oder auch Hartmann-Humor zusammen, den man so auf Instagram und Twitter findet. Sätze wie, ich weiß nicht genau, was ein Sündenpfuhl ist, aber ich würde es mir unverbindlich mal anschauen. Fand ich genial. Bin ich gleich mit dabei. Woher kommt so ein Satz?
Ich weiß nicht mehr genau, wann und wie ich über den Begriff Sündenpfuhl gestolpert bin, aber ich fand das so ein schönes Wort und ich konnte mir aber auch wirklich gar nicht herleiten, was ist denn ein Pfuhl? Also da fehlt mir auch einfach ein bisschen die germanistische Grundausbildung wahrscheinlich und habe mir dann gedacht, naja, also anschauen würde ich es mir aber mal. Und dann war das eigentlich schon fertig. Also das passiert wirklich in Bruchteilen von Sekunden und es ist keine große Schöpfungshöhe oder Zauberei dabei.
Pfuhl denkt man so ein bisschen so an Pfütze irgendwie.
Ja, es klingt so leicht moorig und auch irgendwie gar nicht so angenehm, aber andererseits auch so ein bisschen mystisch.
Stimmt, ja, hat so was Alttestamentarisches auf jeden Fall. Genau. Und noch so ein wunderbarer Satz, den ich bei Ihnen auf Instagram gefunden habe. Death doesn't scare me, but you know what does. Im Sommer die Biotonne aufmachen. Also das fand ich auch genial und da merkt man auch, sie bringen so richtig auf den Punkt, was sich ja ganz viele Leute denken, die dieses ja besondere Biotonnenaroma ähnlich wertschätzen.
Ja.
Das heißt, sie haben wahrscheinlich eine Biotonne.
Das ist wirklich direkt aus dem Leben gegriffen. Ich muss auch zugeben, ich bin eine Person, die teilweise mit FFP2-Maske zur Biotonne geht, weil ich diese aufstiebenden Fliegenschwärme, die einem dann so ins Gesicht fliegen, nicht ertragen kann. Ich weiß auch nicht, wie ich das vorher gemacht habe, bevor man so viele Masken zu Hause hatte. Also der Satz ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass ich sehr oft Englisch und Deutsch einfach absolut schamlos vermische, was auch, glaube ich, bei vielen Leuten ein bisschen, das ist vielleicht das, wo man sagen kann, das nervt. Aber das ist, glaube ich, auch einfach wie die Sprache meiner Generation oder vielleicht auch noch einer jüngeren Generation sich mittlerweile verformt oder gebildet hat. Und manchmal ist es auch einfach ein bisschen pointierter. Also der ganze Satz auf Deutsch wäre so ein bisschen holzig geworden, glaube ich.
Und was natürlich auch auffällt, Sie schreiben ohne ja Punkt schon, aber ohne Komma und ohne Satzzeichen und immer klein. Hat das einen bestimmten Grund dann?
Das ist reine Faulheit. Also das kommt wirklich von Twitter. Das ist auch nicht so richtig, das lese ich manchmal raus, als wäre das eine Pose oder ein Provokationsversuch. Das ist es gar nicht. Es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass auf Twitter Dinge in Sekundenschnelle auf der Tastatur landen und dann werden die abgeschickt. Und dann ist das einfach egal, ob das groß und klein geschrieben wird oder ob da jetzt ein Komma fehlt oder nicht. Das hat sich irgendwie in der Geschwindigkeit des Internets so eingebürgert. Also die meisten Leute schreiben einfach so, wie ich schreibe. Und mir fällt es mittlerweile nicht mal mehr auf, außer wenn ich ein Buch schreiben muss.
Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Strecke, sage ich jetzt mal, also verglichen mit dieser Kurz-Twitter-Strecke. Twitter, Sie haben 70.000 Follower, gut 70.000 Follower. Ist das eigentlich nicht auch ein Druck, da jeden Tag etwas oder fast jeden Tag immer etwas konzipieren, etwas kreieren zu müssen?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, da denke ich nicht dran. Aber ich denke nicht so oft dran, wie man vielleicht glaubt. Also ich merke das ja nicht. Ich habe glücklicherweise von Anfang an eine Beziehung zum Internet gehabt, wo es eher um Output ging und nicht um Input oder Feedback bekommen. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der in starkem Austausch mit einer Community steht, wie das andere Leute machen, die vielleicht hauptberuflich Influencer oder Influencerin sind. Deswegen fühle ich mich da eigentlich relativ frei. Also ich habe irgendwann beschlossen, dadurch, dass Internet und Online-Sein Teil meines Berufs ist, muss das irgendwie auf eine Art funktionieren, die mich mental gesund bleiben lässt. Und deshalb kann ich das nur in einem Maße machen, wo ich Spaß dran habe und wo es intuitiv kommt. Und das bedeutet, dass ich keinen Redaktionsplan habe, dass ich keine Posting-Zeiten habe, dass ich das mehr nach Lust und Laune mache, eben halt mit der Kehrseite, dass ich jetzt kein so starkes Wachstum auf meiner Seite habe zum Beispiel. Also es wächst nicht gar nicht, aber ich habe mich da einfach bewusst dagegen entschieden.
Was aber auch auffällt bei Ihren Sprüchen und Sätzen, da steckt eine ganze gehörige Portion Ironie dahinter. Woher kommt diese ironische Ader?
Also ich glaube, ich komme einfach auch aus einer humorvollen Familie. Da war Witze erzählen und gute Geschichten erzählen schon auch irgendwie an der Tagesordnung. Und ich bin aufgewachsen mit Loriot und Evelyn Hamann und lauter so schwarzhumorig ironischen, auch viel Alltagsbeobachtungen. Also ich habe dann irgendwann so angefangen, drüber nachzudenken und bin dann einfach dabei rausgekommen, dass das ja gar nicht so weit weg ist davon, ehrlich gesagt. Und ansonsten, also ich meine, meine Generation ist ja quasi, hat ja Ironie irgendwie nicht nur aufgesogen, sondern auch nochmal auf ein ganz neues Level gehoben mit dem Großwerden von Memes und ja, einer Art, die Welt zu sehen und die Dinge zu begreifen, die dann irgendwie zur Weltanschauung geworden ist. Und ich glaube, das hört man bei mir einfach, ja, liest man raus, zwangsläufig.
Aber es hat natürlich auch oft was mit Selbstschutz, also gerade Ironie zu tun. Spielt das bei Ihnen auch eine Rolle?
Ach, bestimmt. Aber ich finde, ehrlich gesagt, also Selbstschutz hat manchmal ein bisschen so einen schlechten Ruf, so als wäre man nicht ehrlich genug oder nicht authentisch als Person irgendwie erfassbar. Aber ich finde, gerade wenn man eine öffentliche Person ist und gerade wenn man irgendwie dann doch ein paar 10.000 Follower hat, Selbstschutz einen sehr berechtigten Wunsch oder ja, einen sehr gesunden Impuls eigentlich und bräuchte noch nicht mal ein Argument, um sich selber schützen zu wollen.
Ja, ich denke auch manchmal so, dass man einfach auch diese ganzen Herausforderungen des Lebens, diese Widrigkeiten, also man denke nur irgendwie Corona, Klimawandel, Ukraine-Krieg, ständig wird man da mit neuen negativen Nachrichten beschallt. Da muss man ja auch irgendwie mit umgehen können. Spielt das da bei Ihnen auch eine Rolle?
Ja, bestimmt. Also ich bin, muss ich sagen, positiv überrascht von mir, dass ich immer noch ironisch bin und noch nicht zynisch. Das habe ich irgendwie die letzten Jahre dann doch noch ganz gut von mir weghalten können. Und versuche aber auch gleichzeitig in meinem Schreiben oder auch in Interviews zum Beispiel an den Stellen, wo es nötig ist, die Ironie einfach mal beiseite zu lassen. Also Ironie hat unbedingt ihre Berechtigung und ich finde die ganz oft eine sehr geschmeidige, schöne Art, um in Kontakt zu treten. Aber um diesen Kontakt dann zu halten, muss man manchmal auch einfach in die Ernsthaftigkeit eintreten. Und das ist, glaube ich, doch auch ein Ziel von mir. Also ich möchte ungern für immer ironisch sein.
Ja, oder ich habe auch irgendwo gelesen in einem Interview von Ihnen, dass Sie gesagt haben, Sie wollen auch nicht die ständige Ulknudel sein. Das wäre ja auch schwierig, immer nur auf diese Rolle festgelegt zu werden. Und Sie haben gesagt, Sie machen keine Parodie, sondern Comic Relief. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also der Comic Relief ist so ein Begriff aus dem, ja, ich sage jetzt mal so Schreibtheorie oder Humor-Schreibtheorie. Man geht davon aus, dass jeder Witz einen spannungsreichen Aufbau hat, eine spannungsreiche Ausgangssituation und dass der Comic Relief, also der Gag, die Pointe, die am Ende erfolgt, die Belohnung ist, die Erleichterung, die diese Spannung dann auflöst. Und ich finde, dadurch, dass wir in so spannungsreichen Zeiten leben, kann es gar nicht genug humorvolle Auflösungen geben. Also das sollte sich schon irgendwie die Waage halten.
Das hört sich jetzt natürlich schon auch wirklich sehr theoretisch an, mit dieser Auflösung der Spannung am Ende. Wenn ich mir dann andererseits vorstelle, dass Sie lange Zeit für die Heute-Show gearbeitet haben, denn da kann man ja irgendwie keine witzetheoretischen Abhandlungen irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Das muss ja wahrscheinlich wahnsinnig schnell gehen. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzen da lauter Millennials, die sich gegenseitig die Gags dann zuwerfen?
Auf eine Art. Also ich muss sagen, es ist wirklich mittlerweile 4, 5 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Und ich war da quasi als freie Autorin in so einem freien AutorInnen-Pool drin. Das Ganze läuft oder lief in dem Fall sehr unspektakulär übers Internet. Ich saß zumindest nicht da in einem Raum, sondern man bekommt da so seine Themen vorgeschlagen oder die Themen des Tages quasi geliefert und denkt sich dann die Pointen dazu aus. Also das Setup steht quasi schon und entweder fällt einem halt was ein oder nicht. Die Techniken oder die Arten, wie man dann so eine Pointe dran bastelt an so ein Setup. Also das kam mir jetzt dadurch, dass ich einfach schon viel und lange auf Twitter war, gar nicht mehr so kompliziert vor. Wenn man sich mal Memes anschaut, die folgen ja auch alle ungefähr dem gleichen Aufbau oder es gibt einfach bestimmte Muster, die man anwenden kann.
Jetzt ist ja die Heute-Show manchmal auch gern ein wenig grenzwertig. Stellen Sie sich eigentlich vor, hat man auch manchmal die Frage, was man darf und was man nicht darf? Also diese berühmte Diskussion über Satire, was ist möglich? Denkt da immer so an Jan Böhmermann mit seinem Schmählied über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Sind das für Sie auch Diskussionen, die Sie vielleicht mit Freundinnen und Freunden führen oder auch mit sich selbst ausfechten?
Also ich selber habe irgendwie kein Interesse an Provokation. So, das ist nicht meine Art, auf Dinge hinzuweisen oder überhaupt durch die Welt zu gehen. Und ich verfolge das und ich bekomme das mit, aber ich bin da oft auch einfach so ein bisschen, es berührt mich emotional zu wenig, um da eine starke Meinung dazu zu haben, ehrlich gesagt.
Also das lassen Sie von vornherein gar nicht so an sich ran?
Ja, ich finde, Humor sollte nicht nach unten treten. Und ich finde, es gibt so ein paar moralische Grundüberzeugungen, die man auch für einen Gag nicht über den Tisch treten sollte. Ich habe mich einfach auch so ein bisschen aus dieser Comedy-Welt verabschiedet in den letzten Jahren, muss ich zugeben.
Ah, okay. Also es ist eher schon so ein Kapitel, was hinter Ihnen liegt. Mhm. Und aktuell, was beschäftigt Sie am meisten? Ist das jetzt die Buchautorin, die Frau mit den coolen Sprüchen, andererseits auf Instagram? Ist das eher die Podcasterin? Oder wo würden Sie sagen, was ist so gerade das, was Sie am meisten beschäftigt?
Ja, cool zu sein ist natürlich das Wichtigste nach wie vor. Ansonsten, genau, also ich habe ja so im Moment mehr oder weniger 3 Berufe gleichzeitig. Das eine ist der Podcast, der mich relativ regelmäßig beschäftigt hält. Dann die Radiosendung, die einfach deswegen aufregend ist, weil die neu ist und weil ich das noch nie gemacht habe. Und das aber auch ein bisschen so ein Teenager-Traum ist, der da wahr wird, weil ich als Jugendliche sehr gerne zum Radio wollte, bis ich festgestellt habe, dass man dafür eine Ausbildung machen muss, die einen weiteren Berufsschulbesuch nach sich gezogen hätte. Das habe ich dann nicht gemacht. Und ich arbeite an einem zweiten Buch. Ich glaube, so viel kann ich verraten. Und das sitzt mir auf angenehme Weise im Nacken.
Also 3 Baustellen. Dann fische ich doch gerade mal das Radio raus, weil das finde ich nämlich gerade ganz schön, dass Sie gesagt haben, das ist so ein Jugendtraum und da steigen Sie jetzt oder sind Sie jetzt gerade eingestiegen? Was reizt Sie im Radio, wo doch so viele Leute sagen, ach, das ist eh eine aussterbende Art?
Finde ich gar nicht. Also ich habe zum einen, weil ich vorhin meinte, ich bin jetzt nicht nur immer überall ironisch. Ich habe mir eine sehr unironische Liebe zur Musik erhalten und das war immer schon für mich wahnsinnig wichtig. Und ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber ich finde, über Musik reden, mit anderen Leuten Musik besprechen, neue Musik entdecken, Leuten Musik zeigen, von der ich glaube, dass die gut ist oder auf Anklang stößt, eine wahnsinnig schöne Aufgabe oder es macht mir einfach Freude. Und zum anderen, ich mag am Radio einfach, dass es im Hintergrund laufen kann und wenn es gut ist, hört man mal mit offenem Ohr noch mal mehr hin und ansonsten hat man einfach einen Begleiter durch den Tag.
Welche Musik würden Sie persönlich gerne im Radio hören?
Also ich habe ich habe mit meinem Kollegen Sebastian die erste Sendung gemeinsam moderiert und die zweite Sendung war dann quasi meine eigene und ich habe dazu beschlossen, eine Musiksendung daraus zu machen Und als ich die Playlist abgegeben habe, hat mein zuständiger Redakteur gesagt, ah ja, interessant, da kenne ich jetzt gerade erstmal nichts, aber wird bestimmt gut. Und es war eine bunte Mischung, würde ich sagen. Also sehr genreübergreifend lief da irgendwie Carly Simon neben irgendeinem gerade auf TikTok viral gegangenen Sommerhit und ein bisschen Rap aus Wien, aber auch Pop aus Chemnitz und irgendwie viel Indie, einfach weil ich das selber gerne mag und weil ich ein Herz für kleine und aufsteigende KünstlerInnen habe und genau, manchmal auch ein paar seltsame Sachen. Ich finde es auch gut, wenn es ein bisschen weird ist manchmal.
Also diese Musiksendung zu machen, das macht Ihnen Spaß. Dann Podcast, das ist ja dann eine lange Wortstrecke, wo man versucht irgendwie auch mit Leuten ins Gespräch zu bekommen, die auszuloten, auch mal anders anzugehen. Dieses andere Herangehen an Leute, wie überlegen Sie sich das im Vorfeld?
Ich glaube, also dadurch, dass ich ja diese Intros schreibe, bin ich schon mal auf jeden Fall gezwungen, in viele Richtungen zu recherchieren. Also ich schaue mir viele Dinge an über die Personen und ich glaube auch, ich schaue mir nicht das Naheliegendste immer unbedingt an. Also ich würde mir jetzt, wenn ich mich auf einen Gast, eine Gästin vorbereite, nicht immer nur den Wikipedia-Artikel durchlesen und drei Interviews bei großen Zeitungen, sondern ich schaue dann mal so bei YouTube, was da so vor 7 Jahren mal hochgeladen wurde. Oder ich schaue mir den Instagram-Feed an und schaue, was da so vor 5 Jahren los war oder vor einem. Und irgendwie glaube ich, mit so ein bisschen Menschenkenntnis kommt man da doch häufiger als gedacht auf so ein paar interessante Aspekte oder Charaktereigenschaften, die also überraschend oft stimmt es sogar, was ich da mir so ausdenke.
Wie gesagt, das ist so eine Langstrecke. Die Leute hören zu. Was fasziniert ZuhörerInnen an Gesprächen? Das ist ja gerade total in so Talk-Format oder sind schon länger eigentlich in. Was fasziniert die Leute so an den Gesprächen?
Also ich glaube, was an den Gesprächen, die wir führen, interessant ist, ist, dass wir eben gezielt nicht nach dem nächsten großen Karriereschritt fragen oder nach den bekannten großen Parametern, die eine berühmte Persönlichkeit mit sich bringt und wie eine Bugwelle vor sich herschiebt, sondern dass wir ganz klein reingehen und dass wir einfach fragen, sag mal, und am Wochenende so, was machst du da so? Und das hat so eine ganz schöne Leichtigkeit und eine gewisse Harmlosigkeit vielleicht sogar, wo man fast denken könnte, oh nee, da kommt jetzt nur blöder Smalltalk bei rum. Aber das stimmt eben nicht. Also sobald man mal über so einfache Dinge spricht wie, was frühstücken wir eigentlich und was machen wir dann mit so einem Samstagnachmittag und warum ist eigentlich der Sonntagabend, warum ist der immer so schwer und trüb und man kriegt so die berühmten Sunday Scaries und was hilft dagegen? Da kommt dann doch ganz viel Menschliches und ganz viel so kleine Weisheiten bei raus. Und ich glaube, das zu hören von Menschen, die man eigentlich aus einem Blockbuster kennt oder deren Podcasts man sowieso schon hört oder deren Bücher man gelesen hat, ich glaube, das ist ein schöner Kontrast. Also, dass man die Menschen einfach nochmal auf einer intimeren Seite kennenlernt, die nie voyeuristisch ist, sondern die immer auch die Person wahrt und den Rahmen wahrt, aber eben manchmal auch Raum lässt für ganz philosophische Gedanken oder für ganz rührende Anekdoten. Also ich habe da schon wahnsinnig viel Tolles mitgenommen und jedes Gespräch bereichert mich auf irgendeine Art.
Können Sie ein Beispiel nennen? Also was Sie mitgenommen haben, wo Sie gesagt haben, das fasziniert mich, oh, das ist ein toller Gedanke, den nehme ich jetzt doch tatsächlich mit in mein Leben.
Ich erinnere mich sehr gern an das Gespräch mit der Schauspielerin Maren Kräumann. Mit der hatten wir ein wundervolles Gespräch und es war lustig und wir hatten wirklich viele gute Momente. Unter anderem habe ich auch, und das muss ich jetzt leider zugeben, auch ihr den schwäbischen Heiratsantrag gemacht.
Oh je.
Also ich geize damit nicht.
Schade.
Weil sie in Tübingen aufgewachsen ist und sie hat da sofort eingeklinkt. Und Christoph Ahmed macht manchmal dieses Ding, dass er, wenn das Gespräch schon fast zu Ende ist, nochmal so eine große Frage raushaut. Und dann hat er Maren Kräumann gefragt, was für sie das Geheimnis eines guten Lebens ist. Und Maren Kräumann hat gesagt, man muss merken, wenn es gerade schön ist. Und das fand ich so einen guten Tipp, weil der eigentlich von einem gar nicht viel verlangt, weil man eigentlich gar nicht anders leben muss oder mehr machen muss oder weniger, sondern man muss einfach nur in den Momenten, wo sowieso schon gerade alles gut ist, einmal die kurze Aufmerksamkeit haben und den kurzen Moment haben zu checken, ah, jetzt gerade ist es gut. Und dann geht's weiter.
könnten wir jetzt an der Stelle praktisch schon aufhören hier mit unserem Gespräch.
Genau, das war jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort.
Genau. Ich muss jetzt doch noch mal was Kleines fragen. Und zwar, ja, wie ist das, was brauchen Sie für eine Atmosphäre, um zu schreiben? Tollen Schreibtisch oder viel Musik oder erstmal eine Zigarette oder, ich weiß nicht, die Gurke aus dem Kühlschrank, keine Ahnung.
Ich muss sagen, was das Schreiben angeht, da habe ich überhaupt keine Psychohygiene. Das muss einfach passieren, wenn es passiert. Also ich habe zum Schreiben keine besonders romantische Beziehung, vielleicht auch deswegen, weil ich das schon so lange in so verschiedenen Umfeldern beruflich gemacht habe. Also ich habe auch fürs Buchschreiben keine besonderen Rituale. Natürlich habe ich alles ausprobiert. Ich habe die Zigarette probiert, ich habe den Rotwein probiert, ich habe das Wegfahren probiert mit Meerblick oder in einer tollen Stadt mit Ausblick aus einem Dachgeschossfenster. Das hat alles so ein bisschen funktioniert, aber am Ende entsteht einfach jeder Text mit Arsch auf Stuhl vor Schreibtisch und wo der steht und was ich da vorher gerade gegessen oder getrunken habe, ist gar nicht mal mehr so wichtig. Ich versuche mir das auch in dem Sinne gar nicht erst anzugewöhnen, weil ich weiß, dass Schreiben oder weil ich mir wünsche, dass Schreiben mein Beruf bleiben kann ganz lange, dass ich die Einstiegshürde, wie ich schreiben kann, so niedrig ist, dass das fast überall geht. Das Einzige, was mir manchmal hilft, ist wirklich, dass man sich einen Wecker stellt für 20 Minuten, in denen man konzentriert schreibt und man sich einfach sagt, ich mache jetzt nur die 20 Minuten, danach mache ich eine Pause. Mache ich unbedingt eine Pause, 5 Minuten mindestens. Und sobald die ersten 20 Minuten vorbei sind, ist man drin und man braucht diese Pause nicht mehr. Und man trickst sich so ein bisschen selber aus. Also das funktioniert ganz gut, aber das Einzige, was mich wirklich absolut verlässlich zum Schreiben bringt, ist irgendeine herannahende Deadline. Anders funktioniert es leider nicht für mich.
Okay, das kenne ich auch. Wie war das denn für Sie jetzt sozusagen, als Sie den Sprung schaffen mussten von den kurzen Sätzen, von den 4- und 5-Zeilern jetzt zu einem Roman? Also Land in Sicht ist ja Ihr Buch, das 2020 erschienen ist und es war totaler Erfolg. Da aber sozusagen jetzt mal die lange Strecke in den Blick zu nehmen, war das anders? Mussten Sie das anders angehen? Wie sind Sie damit umgegangen?
Das ging eigentlich überraschend gut. Also mich hat jetzt dieser Sprung von Kurz- auf Langstrecke nicht so herausgefordert, wie ich das befürchtet hatte. Ich glaube auch einfach, weil ich zwischendurch habe als Redakteurin gearbeitet oder als Autorin und dann mal irgendwie 5-6-seitige Sachen abgeliefert. Und im Grunde setzt sich ein Roman ja auch nur zusammen aus kürzeren Kapiteln. Man schreibt das erste Kapitel, das sind 5-6 Seiten oder 7 oder 10. Das hat, glaube ich, mir total geholfen, einfach die Aufgabe kleiner zu machen und mir auch nicht vorzunehmen, heute schreibe ich das erste Kapitel, sondern zu sagen, heute schreibe ich diese Szene zu Ende, heute schreibe ich den Dialog oder heute geht es nur darum, eine gewisse Schreibstrecke zu schaffen, die ich dann morgen aussortieren kann oder so. Also das waren, glaube ich, so ein bisschen meine Techniken, um dieser großen Aufgabe Roman mich irgendwie gewachsen zu fühlen.
Mit diesem Roman, also wir müssen es doch noch mal so ein bisschen erzählen, worum es geht. Es ist ja ein Teil ihrer eigenen Lebensgeschichte. Es geht um eine junge Frau, die ohne Vater aufgewachsen ist und die aber jetzt die Lücke in ihrem Leben schließen will, indem sie ihren Vater, einen Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff auf der Donau, glaube ich, aufsucht. Und sie tut das, indem sie sich da inkognito einquartiert auf diesem Dampfer, um einfach auch mal diesen Vater von der Ferne erstmal so ein bisschen zu betrachten und sich dem anzunähern. Wie war das bei Ihnen, Frau Hartmann? Wie haben Sie Ihren Vater ermittelt oder war das jetzt gar nicht nötig?
Ja, ein bisschen Ermittlung war nötig. Ich musste eine E-Mail schreiben, aber das hat dann schon gereicht. Und diese Flussfahrt, also manchmal kommen Leute zu mir und sagen, das ist ja wirklich erstaunlich, wie detailreich und genau du diese Kreuzfahrt dir ausgedacht hast. Und dazu muss ich sagen, ich habe diese Reise gemacht. Es ist nicht erfunden. Nicht alles in dem Buch ist wahr oder so passiert, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich 12 Tage auf einem Donaukreuzer verbracht habe.
Jetzt frage ich mich, ist das jetzt eine Leistung? Also, weil, ja, Kreuzfahrt ist ein besonderes Milieu, glaube ich. Ne? Es ist, glaube ich, eine besondere Erfahrung, oder?
Ja, absolut. Absolut speziell. Aber ich habe mir währenddessen auch die ganze Zeit gedacht, wenn ich jetzt hier nicht alleine wäre mit meinem Vater, sondern mit irgendwie 2, 3 Freundinnen, dann wäre das eigentlich auch wiederum ganz lustig. Also eigentlich ist das sehr komfortabel, wenn man so viel sehen kann, ohne dass man ständig die Koffer packen muss, weil das Hotel ja quasi mit einem unterwegs ist.
Ja, vielleicht ist auch so eine kleine Kreuzfahrt auf der Donau noch was anderes. Aber bei Ihnen ging es ja jetzt wirklich auch darum, diese Geschichte, Sie sind Tochter einer alleinerziehenden Mutter, das für sich aufzuarbeiten, ist ein schreckliches Wort irgendwie, aber das mal anzugehen, oder?
Ja, also ich glaube, das war einfach oder hat sich für mich ergeben als ein Teil meines Erwachsenwerdens, vielleicht auch, als ich dann so ein paar Jahre weg war von zu Hause, wo ich irgendwie so gemerkt habe, was war denn da? Wie ging denn das alles? Also vieles merkt man ja erst mit einer gewissen Distanz, vielleicht auch mit einer gewissen Reife, die man als junger Mensch da noch gar nicht haben kann oder auch nicht muss. Und für mich war dieser Teil meiner Biografie einfach bis dato so ein bisschen schwammig. Und ich wollte irgendwie mich zumindest mal auf die Suche nach einer gewissen Klarheit machen, ohne jetzt davon auszugehen, dass ich die unbedingt finden muss. Aber ich wollte mir auf jeden Fall später nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht hatte.
Hatten Sie da schon eine bestimmte Vaterfigur auch im Kopf? Ich meine, man ist ja mit Freundinnen, Freunden unterwegs, die haben vielleicht Väter zu Hause oder sicher Väter zu Hause gehabt und dann hat man eine bestimmte Figur auch so vor Augen irgendwie und würde das dann vielleicht auch abgleichen?
Ja, natürlich. Also es gibt im Buch eine Stelle, wo ich so ein bisschen diese Vaterfigur beschreibe, wo ich sowas sage wie, dass mein Idealvater sich zusammengesetzt hat aus irgendwie allen Arten von Männern, mit denen ich in meiner Kindheit und Jugend konfrontiert war. Also auch aus Filmen, aus Büchern, von Freundinnen, auf der Straße Beobachtungen, die man macht, irgendwie so zwischen Thomas Gottschalk und Sean Connery, was man so kennt aus dem Fernsehprogramm oder aus dem Kino. Und natürlich kommt da ein wirklich krudes und seltsames Bild einer Person heraus, die mehr äußerliche als innerliche Eigenschaften irgendwie dann zu haben schien. Und es war auf jeden Fall ein heilsamer Schock, dann der realen Person zu begegnen und festzustellen, ach Gott sei Dank, es ist nicht Thomas Gottschalk.
Gut. Und hat das auch ein neues Kapitel für Sie aufgeschlagen? Also spielt der Vater jetzt eine Rolle in Ihrem Leben?
Also was auf jeden Fall für mich eine Rolle spielt oder was mich, glaube ich, dahingehend verändert hat, war einfach zu merken, ich kann das ein Stück weit einfach selber entscheiden, wohin meine Reise so geht. Ich kann mich selber da eigenständig erkunden. Das hat mich irgendwie ermächtigt. Also ich glaube, auch wenn mein Vater nicht so offen gewesen wäre und wenn er abgelehnt hätte, mich zu treffen, wäre das natürlich erstmal eine schmerzhafte, aber trotzdem eine Erfahrung gewesen. Und das war für mich irgendwie wichtig zu lernen, dass man sich erstmal aussetzen muss, dass man erstmal raus muss und irgendwo out there ist vielleicht jemand und ist vor allem auch ein Stück von mir. Und sich immer wieder so vulnerabel zu machen und auf diese Reisen zu begeben, ich glaube, das habe ich daraus mitgenommen oder gelernt für mich, dass ich das auch einfach schaffen kann. Das weiß man ja vorher nicht, ob man nicht dann am Ende beim Therapeut auf der Couch sitzt und sagt, oh mein Gott, ich bereue das total. Das war natürlich eine Furcht, die ich hatte auch. Aber zu merken, wie widerstandsfähig man ist und wie man auch mit Enttäuschungen oder mit Bitterkeiten, und davon gibt es ja auch im Buch einige, da irgendwie durchkommt mit sich selber als die beste Freundin, die man für sich eben in dem Moment sein kann, das war wichtig und das war schön, das hat nicht immer Spaß gemacht, aber es hat mich auf jeden Fall geprägt, ja.
Und hatten Sie auch ein bestimmtes Bild von sich sozusagen als Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die ja auf diese Expedition geht?
Ich habe, glaube ich, erst beim Schreiben des Buches nochmal so richtig verstanden, was alleinerziehend zu sein eigentlich bedeutet. Also für mich war das ja vorher sehr normal, ich kannte gar nichts anderes. Und habe dann aber so im Schreiben und auch in Gesprächen mit meiner Mutter dann nochmal gemerkt, was das für ein Knochenjob gewesen sein muss. Also wie schwer das ist, zwei Rollen mindestens aufzufüllen und auszufüllen. Auch in einer Zeit, also in den 90ern, das ist jetzt auch schon irgendwie 30 Jahre her, da sind auch viele Dinge noch nicht so selbstverständlich geregelt gewesen. Und das hat mir nachträglich nochmal ein anderes Gefühl gegeben, rückwirkend für diese Zeit.
Das betrifft natürlich dann eher so die Rolle Ihrer Mutter, aber was Sie jetzt so als Tochter betrifft, haben Sie so diese Empfindung gehabt, ja, ich muss mich irgendwie besonders durchkämpfen oder ich muss auf was verzichten oder da fehlt mir was, also eher so eine Defizitwahrnehmung, gab es sowas oder ist das eigentlich ganz umgekehrt rum, dass man dann entwickelt, nee, ich beiß mich durch, ja, man entwickelt dann so einen Stolz irgendwie vielleicht auch auf die eigene Situation?
Also ich glaube, dass eine große Leistung meiner Mutter eben war, dass ich beides nicht hatte. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mich mehr beweisen als andere. Und ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt oder dass wir ein Mängelexemplar einer Kleinstfamilie sind oder so. Und ich denke, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass meine Mutter sich da sehr in beide Rollen reingeworfen hat oder werfen musste. Und dementsprechend bin ich da eigentlich äußerst privilegiert und unbeschädigt durchgekommen. Also ich hatte jetzt nie in der Schule oder so das Gefühl, oh Mann, ich hier ohne Vater. Es gab ja auch einfach in meinem Umfeld damals schon ganz viele getrennte Eltern oder Eltern, bei denen der Vater auch irgendwie unauffindbar war. Von daher fühlte sich das gar nicht so alienartig an die meiste Zeit.
Das stimmt, also diese klassische Familienkonstellation, die ist ja nicht ein Auslaufmodell, will ich nicht sagen. Sie ist noch ein, glaube ich, ein sehr tragendes Modell, aber es hat sich extrem variiert. Aber trotzdem, sagen wir mal so, wie wirkmächtig sind denn eigentlich diese alten Rollenbilder oder Geschlechterrollen immer noch? Oder ist das jetzt so zum Beispiel bei Ihrer Generation der Millennials überhaupt kein Thema mehr? Oder sind die da ganz anders unterwegs?
Es gibt ein Zitat, das kann ich leider nicht mehr zurückführen von wem, aber ich habe das jetzt schon öfter gelesen. Das fand ich einen sehr treffenden Satz, der ist allerdings auf Englisch und der lautet: The old world is dying and the new one isn't born yet. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das betrifft sehr viele Bereiche, in denen es gerade oder schon länger irgendwie Umbrüche gibt. Und ich glaube, Rollenbilder ist auch jedenfalls ein Feld davon. Wie wollen wir zusammenleben, genauso wie wollen wir arbeiten oder wie wollen wir mit unserer Umwelt umgehen? Das sind irgendwie alles Bereiche, wo die alten Modelle nicht mehr wirklich tragfähig sind, aber es noch nicht so richtig stichfeste, lebbare, realistisch lebbare, umsetzbare Möglichkeiten gibt. Da wird, glaube ich, viel ausprobiert und in meiner Generation wahrscheinlich mehr als in der davor, aber so richtig sicher sind wir uns irgendwie alle nicht, habe ich das Gefühl.
Dieses berühmt-berüchtigte Zwischenstadium, wo noch nichts irgendwie klar sich abzeichnet, das ist irgendwie beängstigend, aber natürlich auch spannend auf der anderen Seite. Ich habe mal über die Blende jetzt gelesen, dass das so eine Generation sei, die eigentlich gerade auf der Suche ist nach Halt und dass sie Risikos scheuen, dass sie sich eher so auf traditionelle Werte kaprizieren einerseits. Andererseits aber auch sehr daran interessiert sind, sich selbst zu verwirklichen, dass sie sich alle Optionen offen halten, dass es für ihnen wichtig ist, so dieser berühmte Wunsch nach einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. Sind das alles irgendwie für Sie tatsächlich Begriffe, mit denen Sie was anfangen können? Passt das für Sie oder fällt das eher so unter die Rubrik, ja, Sternzeichen heute?
Ich habe mich auch mal aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr warum, mich ein bisschen mit diesen Generationenfragen beschäftigt. Also auch, weil ich viel zum Beispiel auf TikTok bin, wo natürlich Gen Z irgendwie den Ton angibt. Und ich habe dann irgendwie irgendwo mal gelesen, dass diese Generationenunterschiede gar nicht so sehr am Geburtsjahr hängen, sondern eher Milieuunterschiede sind. Und da sich auch zwischen Millennials und Gen Z gar nicht so viel Unterschiede ergeben, sondern eher zwischen Gen Z und Boomern, aber dann da auch eher so in Bezug auf die Arbeitswelt. Also es schien mir alles gar nicht mehr so in Stein gemeißelt, ehrlich gesagt. Und ich kann mich schon mit vielem davon identifizieren, weiß aber auch wirklich nicht, ob das mit meiner Generation zusammenhängt oder einfach mit einem, ja, einer Privilegiertheit, die eben kam durch die Art, wie die Dinge sich entwickelt haben. Also, dass ich mir aussuchen kann, von wo ich arbeite und welchen Job ich mache und ob ich Hafermilch in meinen Kaffee haben möchte oder Soja oder Kokosnuss. Das hat ja auch einfach nur mit den Möglichkeiten zu tun, die mir geboten werden. Und ich versuche, mich da offen zu halten. Ähnlich wie ich bei so Sternzeichen mir immer so denke, ja, kann schon so sein. Aber vielleicht ist es auch ganz anders. Aber ja, ich versuche da irgendwie offen zu bleiben und flexibel zu bleiben, weil die Welt wird sich sowieso noch so oft ändern im Laufe meines Lebens und ich hoffe, dass ich da noch so viele Umbrüche erleben darf, dass ich irgendwie nicht sagen muss, irgendwann, früher war alles besser und ich als Millennial will jetzt hier meine Millennial-Sache durchziehen oder so. Aber bis es soweit ist, versuche ich auf jeden Fall, mich möglichst stereotypfrei zu verhalten und scheitere täglich daran natürlich, aber
kann man immer neu versuchen.
Ja, genau.
Darum geht's. Was für ein Sternzeichen sind Sie eigentlich?
Ich bin Schütze.
Schütze. Ich bin ja jetzt nicht so bewandert. Das sind was für Leute?
Man liest über Schützen immer, dass sie äußerst optimistisch und reisefreudig sind, was ich von mir jetzt beides nur bedingt behaupten kann.
Nicht optimistisch?
Also der Also ich glaube, ich bin nicht unbedingt optimistisch auf die Welt gekommen, habe aber da in den letzten Jahren einfach nochmal meine Persönlichkeit ausgetauscht, glücklicherweise, und lebe damit jetzt besser.
Das sind die Schwaben wahrscheinlich, weil die immer sagen.
Vielleicht, aber ich habe mir auch gedacht, wenn man im November, wie ich, auf die Welt kommt und das erste halbe Jahr, das man so als kleiner Mensch auf der Welt verbringt und man keine Sonne sieht, wie soll man denn da anders werden, außer ein bisschen melancholisch?
Melancholisch ist klar, ist natürlich noch was anderes als, es hat ja eigentlich einen Charme auch, was so eine gewisse Melancholie.
Ja, also es wohnt auch der Melancholie immer eine gewisse Wahrheit inne, eine gewisse so zwischen den Welten sich befindende Sicht auf alles.
Können Sie uns schon verraten, Frau Hartmann, worum es in Ihrem neuen Buch geht? Das wollen wir natürlich alle wissen. Und wenn Sie demnächst zu den baden-württembergischen Literaturtagen kommen, vielleicht schon mit Ihrem neuen Buch?
So schnell bin ich dann leider doch noch nicht, aber ich kann vielleicht so viel verraten, dass einige Generationenthemen, die heute im Gespräch zutage gekommen sind, vielleicht im Buch nochmal verhandelt werden.
Ah, spannend, da waren wir ja doch schon durchaus auf der richtigen Spur. Interessant.
Ja, es war schon warm.
War schon warm, genau. Das erinnert mich ans Topfschlagen früher, habe ich immer sehr gern gemacht.
Genau.
Also das heißt, Sie sind dann mit Land in Sicht vor Ort, dann in Villingen, Schwenningen oder auch in Karlsruhe oder wo auch immer?
Genau, es gibt 4 Lesetermine, Villingen, Schwenningen, Singen, Karlsruhe und Stuttgart.
Und wie ist das? Stuttgart, genau. Wie ist das, wenn man wieder zurück in die Heimat kommt?
Ach, mittlerweile freue ich mich eigentlich immer auf gute Brezeln, weil es wirklich in ganz Berlin keine anständigen Brezeln gibt. Ich hoffe, ich trete damit jetzt keinem Bäckermeister auf die Füße, aber das können sie einfach, die Schwabin.
Aber stimmt. Jetzt wollte ich nochmal die Kulturwissenschaftlerin Ilona Hartmann ansprechen, weil Sie haben ja Kulturwissenschaften in Leipzig studiert. War das eigentlich damals schon mit einem bestimmten Ziel verbunden?
Also dadurch, dass man, wenn man Kulturwissenschaften studiert, wie bei vielen anderen Geisteswissenschaften, immer diesen Taxifahrer-Gag aufgedrückt bekommt, ob man möchte oder nicht, habe ich mich eigentlich von vornherein gar nicht auf ein festes Berufsbild eingelassen. Ich glaube, ich habe einfach beim Durchstöbern von diesen 1 Milliarde Seiten, wo man sich über Studiengänge informieren kann, festgestellt, ich bleibe immer hängen bei Kultur, ich bleibe immer hängen bei allem, was so ein bisschen Zeitgeist und Kommunikation angeht. Bei Kulturwissenschaften bin ich irgendwie kleben geblieben und dachte mir, ah ja, das hilft vielleicht irgendwie zu verstehen, was eigentlich gerade los ist oder in was für einer komischen Welt wir eigentlich leben.
Sehr spannende Aussage, weil wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der ganz viele, sag ich jetzt mal, kulturelle Befindlichkeiten so aufeinanderprallen. Also mal geht es um Winnetou und die kulturelle Aneignung, dann wieder ums Woke-Sein. Wie beobachten Sie solche Szenarien?
Also wenn ich da aus meinem Studium was mitnehmen konnte, dann irgendwie doch den Eindruck, dass sich das eben einfach immer wieder verändert und dass man immer wieder Dinge neu bewerten muss und man manchmal auch mit mehr Fragen rausgeht aus einem Thema, als man reingegangen ist. Also die gewisse Unbefriedigung, die, ich glaube, Wissenschaft generell innewohnt, die habe ich mir irgendwie gemerkt als was Normales und vielleicht auch was Gutes, weil ich dadurch ein bisschen weniger enttäuscht bin vielleicht, wenn sich dann doch wieder Dinge ändern und auch eben oft zum Schlechten ändern. Es überrascht mich dann nicht mehr unbedingt, sondern ich kann das ein bisschen einsortieren als, ah ja, jetzt geht die Kurve also wieder abwärts. Ja, und es klingt abgeklärter, als ich bin. Mich machen viele Dinge tief betroffen und traurig und oft hilflos. Aber ich versuche dann, mich manchmal auf meinen ledernen Kulturwissenschaftlerinnen-Sessel mich zurückzulehnen und zu sagen, das ist wie bei Kleinkindern hoffentlich nur eine Phase.
Frau Hartmann, Sie haben im Zeitmagazin ganz gern bilanziert, mal ein ganz normaler Sommer, nur anders, oder auch ein ganz normaler Herbst, nur anders. Fällt Ihnen da spontan eine kleine Bilanz zum Sommer, diesem sehr heißen Sommer 2022 ein?
Ich war diesen Sommer irgendwie gefühlt wenig anwesend und ich hatte das Gefühl, alle sind auch so ein bisschen kopflos rumgerannt und waren sich auch bei vielen Sachen, alle waren sich nicht so ganz sicher, aber haben dann trotzdem mal wieder losgelegt. Und ich finde, der Sommer war irgendwie manisch. Ich weiß auch nicht. Der war ganz weit draußen und ich fand es wirklich eine ganz seltsame Zeit. Ich weiß nicht, wie wir da in ein paar Jahren drauf blicken, aber so vor dem Hintergrund eines Krieges mit dem permanenten Klimathema im Nacken und dann hat jeder noch so seine privaten größeren oder kleineren Probleme. Das war wirklich einfach ein wilder Ritt, finde ich.